Festivalradio auf Störfunk.
Radio. Mit Ralf Snoraber und
Thomas Unruh
und Gerald Michel.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist heute Ralf Snoraber allein, Jan Wiechert heute nicht dabei im Studio. Dafür zwei Gäste, nicht nur eine. ein Urgestein, der könnte man jetzt schon sagen, inzwischen ja. Der aller Freilichtspiele, Thomas Unruh. Und einer, der jetzt auch schon relativ lang dabei ist,
ja,
ich glaube also auch schon fast seit dem Beginn der Ära Biermeier, oder?
Noch nicht ganz so lang, aber immerhin fast. Sechste Spielzeit.
Ah ja, Gerald Michel. Erstmal herzlich willkommen hier im Studio und wir wollten uns heute unterhalten über mehrere Dinge. Aber erst einmal sozusagen die Gäste vorstellen. Gerald Michel, sechste Spielzeit. Was waren es denn so im Wesentlichen für Rollen in der Vergangenheit?
Also der Einstieg war eigentlich Freddy in My Fair Lady, was wir dann ja auch nochmal wieder aufgenommen haben, und Besuch der alten Dame. Mhm. Dann hatten wir Faust auch mit Wiederaufnahme, letztes Jahr Kiss Me Kate, mhm. Sugar und Dong Tongs Tod. Das sind so die Eckpunkte. Und dieses Jahr wird es eben die Tochter des Salzsieders sein und Stairways to Heaven.
Naja, das wird immer, Stairways to Heaven haben wir schon musikalisch ein bisschen in einer vergangenen Sendung vorgestellt. Tochter des Salzsieders auch mit der Nelly Krautschneider, aber mhm. da werden wir heute sicherlich ein bisschen mehr noch dazu erfahren. Da haben wir mal grob gesagt, um was es geht. Und Thomas Unruh.
Ja, ich bin
mittlerweile fast stärker musikalisch vertreten bei den Freilichtspielen.
Mittlerweile auf jeden Fall stärker musikalisch. Ich habe es mal durchgezählt, es ist die 15. Saison, in der ich jetzt hier bin und habe noch unter Plato gedient, wie man so schön sagt.
Ich kann mich auch noch wunderbar an ein Stück erinnern, das im Globe-Theater gespielt wurde, ein sehr seltenes Schillerstück, der Parasit.
Der Parasit, genau. Ja. Das hat Henry Arnold inszeniert.
Mit Plattenscratching, glaube ich, war das live oder so ähnlich.
Es war seinerzeit vielleicht sogar noch innovativ, könnte man sagen.
Ja, mhm. doch. Natürlich viele, ja auch komödiantische Rollen und viel Kindertheater seid ihr gemacht. Ne?
Also in erster Linie habe ich ja dann inszenieren angefangen, noch in Platos Ära 2003. Ja. Das war der Zauberer von Oz, das war so das letzte Stück unter Plato sozusagen. Und da ist dann, glaube ich, auch Christoph Biermeier aufmerksam geworden auf mich, also mit meinen Fähigkeiten, so wenn ich es mal sagen darf, als musikalischer Schauspieler und auch Autor, Komponist und Regisseur, so in der Verbindung. Und wenn ich jetzt alle Stücke aufzählen müsste, die ich jetzt in den 15 Jahren gemacht hätte, würde ich, glaube ich, ins Straucheln kommen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Also angefangen hat es eigentlich mit den drei Musketieren, das war auch eine sehr schöne Produktion, mit Kurt Sternig noch. Das war so, unter Plato musste man immer viele Funktionen gleichzeitig ausführen. Also ich musste dann auch noch Regieassistenz machen, mitspielen und die musikalische Leitung. Das war dann immer so, ja klar, man muss am Anfang erstmal hart einsteigen. Und somit war man den ganzen Tag beschäftigt und hatte immer wahnsinnig viel zu tun, aber es hat so viel Spaß gemacht. Da habe ich quasi Theater kennengelernt. Ich bin ein Quereinsteiger gewesen, ja. Und letztendlich habe ich schon immer so hobbymäßig Theater gemacht, aber da bin ich so richtig ins Theater reingewachsen und die haben mich, könnte man sagen, sozialisiert. Also
manchmal auch so Doppelrollen, nicht? Als Musiker und Schauspieler.
Genau, als Musiker und Schauspieler.
Das war dieses Fußballstück, glaube ich. Nee,
das,
ich
da war ich nicht dabei.
War das
nicht? Die Fußballrevue, das hat Valerio gemacht. Valerio,
genau,
Pizzorno
Valerio
und
Gitarre, Bass, irgendwas war.
Ecki Busch, ja. Den wir gerade schmerzlich vermissen. Der ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber der kommt.
Ah ja.
Kommt auf jeden Fall.
Bevor wir auf die Vergangenheit noch genauer zu sprechen kommen, wollen wir erstmal zur Tochter Salzi was machen, aber davor noch sozusagen als kurzer Rückblick eine Inszenierung und gleichzeitig musikalische Inszenierung auch von Thomas Unruh, damals die Peter Pan-Produktion, Familientheaterproduktion im Globe-Theater. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles dabei war.
Irfan Kahrs war dabei, Melanie Reiner, Letizia Tate,
stimmt,
Christian Sunkel ist ja auch noch da, der macht ja den Jugendclub.
Ja.
Seit einigen Jahren schon ganz erfolgreich. Und wer war noch dabei? Schlag mich tot. Ich war dabei und jetzt lesen wir es nochmal vor.
Ist so klein geschrieben.
Ja, Stefan Müller und natürlich unser allseits geschätzter Ulrich Waljasper, mit dem ich ja dann das Ringelnatz-Programm gemacht habe mal vor ein paar Jahren.
Okay.
Hast du auch mal drüber berichtet, genau.
Da hören wir jetzt ein Stück draus, nämlich den Schlusssong.
Den Schlusssong aus Peter Pan.
Elfen und Feen, blau-grüne Seen warten auf dich drum. Komm mit mir und träume deinen Traum. Fliege, Peter, dann sehen wir uns später im Reich der Träume. Doch sie kriegen dich nicht. Du bist der Sieger bei jedem Kampf. Bleibe nicht hier. Komm mit mir und träume deinen Traum. Fliege, Peter, dann sehen wir uns später im Reich der Träume.
So, wir sind gerade am Rätseln, was ist der Inhalt des Stückes Die Tochter des Salzsiedlers? Also der Hauptinhalt, hätte ich jetzt gesagt, der Hauptstrang. Natürlich, es geht um diese Person, diese Tochter.
Es geht sozusagen um Anne-Katharina, was ein forsches Mädel ist für die Zeit des 16. Jahrhunderts. Und um deren Schwester, die sozusagen sich den Konventionen der Zeit nicht unterwerfen will und deswegen ihrer Leidenschaft nachgeht, was aber nicht ging zu der damaligen Zeit, und über Leichen geht, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und das ist die spannende Kriminalgeschichte dabei und sozusagen der erste zarte Versuch der Emanzipation im Mittelalter.
Ja, aber was natürlich besonders wichtig ist, dass es mysteriöse Morde gibt. Also ja, es stirbt nicht nur ein Säugling und dann stirbt sogar noch ein zweiter Säugling, sondern auch Erwachsene sterben und man ist lange Zeit, tappt man im Dunkeln, ob das alles zusammenhängt, wie das zusammenhängt. Haben die Sie da damit zu tun haben, die verlorenen Baumstämme, die den Koch heruntergeschickt werden und dann abgerechnet werden, damit zu tun oder nicht. Es ist also in erster Linie eine Kriminalgeschichte mit Mord. Die Aufklärung eines Mordes.
Ah ja. Jetzt ist in dieses Stück, und da kommt sozusagen auch gleich unser dritter Gast
noch rein.
Jetzt ist in das Stück natürlich auch sozusagen viele Laienschauspieler mit integriert worden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung jetzt auch schon in anderen Theatern gemacht habt, aber offensichtlich, so meint es jedenfalls die Süddeutsche Zeitung, sei das ein Phänomen jetzt der Zeit gerade, dass man viel mit Laienschauspielern versucht zu machen, ob man jetzt sparen will oder besonders viel Publikum dadurch rein ins Haus holen möchte, sind vielleicht zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen könnten. Wobei hier bei der Tochter Salzi, da ist es, glaube ich, eine ziemlich opulente Angelegenheit, was jetzt die Masse betrifft, würde ich sagen, oder?
Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt vom Bürgertheater Ensemble knapp 30 Leute. Und also ich kann es jetzt sozusagen noch vergleichen mit der Plato-Ära sozusagen, da wo sie noch Statisten hießen und eher so als Menschenmengen über die Treppe inszeniert wurden, choreografiert wurden. Es ist bei uns so der Ansatz, dass wir versuchen, deswegen heißen sie auch Bürger und nicht Statisten, sozusagen die auf ein insgesamtes Ensemble auf Augenhöhe zu gründen. Letztendlich mit den Schauspielern und den Bürgern zusammen. Ah, das, ja. Das ist so der eklatante Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben im Vorfeld auch schon im Winter angefangen zu proben, haben so ein bisschen schauspielerische Übungen gemacht und haben dann angefangen, Sprechchor einzustudieren, haben musikalisch gearbeitet. Und da finde ich immer, das ist so der Initialfunke für Ensemblebildung. Wenn man musikalisch arbeitet oder so, dann müssen die Leute irgendwie aufeinander hören, gemeinsam einen Groove erarbeiten, an einem Strang ziehen, damit die Sache funktioniert. Und da hat sich relativ schnell, finde ich, unter den Bürgern erstmal selber ein ziemlich geschlossenes Ensemble gebildet. Und jetzt verzahnen wir das halt mit den Schauspielern. Da hatten wir auch schon einen Termin im Vorfeld. Und das also geht völlig auf, finde ich. Wir haben schon schöne Proben miteinander, sind auf Augenhöhe, genau. Und was auch ganz wichtig ist an der Sache, dass die Bürger nicht nur, wie man dann so die verschiedenen Statisten eingesetzt werden, sondern die haben natürlich auch viel Text mitunter, ne? Haben richtig große schauspielerische Rollen zu tragen und werden in die Musik eingebunden und in die Choreografien werden sie eingebunden und in den Sprechchor, wie gesagt. Also die richtige ganze Palette des Theaters trifft da sozusagen auf unsere Bürger.
Ja, man muss vielleicht auch unterscheiden, es gab so ein oder gibt immer noch so einen Trend eben mit Leuten aus der Stadt zu arbeiten, um das Theater natürlich den Menschen näher zu bringen, aber auch umgekehrt, um irgendwie an die Direktheit von Bürgern, Laien, Interessierten zu kommen, um da also so ein bisschen so einen Ausschnitt aus dem Leben ins Theater zu holen. Bei uns ist es ja wirklich so eine andere Idee. Das Stück spielt in Schwäbisch Hall und diese Mischung aus, dass es Fiktion ist, aber auch irgendwie in der Stadt spielt und so, das schreit förmlich danach, dass man dann auch sagt, gut, wir sind in dieser Stadt, dann nehmen wir, was wir hier haben, also den Marktplatz, den Pranger und die Bürger, die hier wohnen und die holen sich sozusagen dieses Stück in die Stadt und ins Theater.
Einen der Bürger haben wir ja hier im Studio jetzt zusätzlich, Hans Gräf. Erstmal hallo.
Hallo, grüß dich.
Und der hat ja jetzt die Proben dann schon, wie lange gingen die jetzt schon? Ein Monat, zwei Monate?
Ja, seit Februar.
Seit Februar, also zwei Monate ungefähr mitgemacht. Und wie ist denn so die Erfahrung als Laienschauspieler, der da mitmacht?
Ja, ich wollte gerade zum Vorigen noch sagen, andere Theater, Mannheim oder so, die kaufen sich Authentizität oder kaufen sich ein neues Publikum. Und hier in Halle ist es irgendwie anders. Und die Idee zum 90-jährigen Jubiläum, hier Leute reinzuholen, die hat mich fasziniert. Da habe ich in der Zeitung gelesen, da werden Leute gesucht. Dann dachte ich gehe mal hin und guck mal. Und da waren da nur fünf Männer. Und dann dachte ich, Und dann habe ich aber gleich gemerkt, ich will jetzt hier nicht rumschleimen, aber ich habe gemerkt, das ist ein guter Team Spirit. Das ist eine offene Situation, wie Thomas sagt, auf Augenhöhe. Und dann sind jetzt hier verschiedenartige Rollen gebaut worden. Das Stück auf der einen Seite, auf der anderen Seite die und die Leute. Und dann hat man, glaube ich, das gut geschafft, mit den Leuten speziell, also viel weniger dürften es auch nicht sein, aber mit den Leuten speziell dann den kleinen Chor zu bauen oder dann auch einzelne Rollen wie die Afra und so dann zu besetzen. Und was da jetzt sich entwickelt, das finde ich irgendwie, also mir macht es auch Spaß, obwohl es für mich nicht so eine wichtige Kategorie ist, aber es macht Spaß und es ist auch eine kreative Arbeit und jetzt für mich als Kulturfreak ist es jetzt wirklich eine neue Erfahrung mit meinen 66 Jährchen.
Gut, wir hören vielleicht zwischendurch jetzt nochmal etwas Musik. Das ist, was nochmal genau, was wir da hören von Thomas
Höfner? Also da müsste ich, da müsste ich vielleicht im Vorfeld ein wenig weiter ausholen, um den Song etwas zu erklären. Wir können es natürlich auch andersrum machen. Wir hören zuerst das Lied.
Genau.
Wir hören The Aftermath aus der Tochter des Salzsiedlers.
Ja, soweit also die Musik oder ein Teil der Musik von Thomas Unruh. warum ich jetzt auch immer auf Thomas Höhne gekommen bin vorher, keine Ahnung.
Ja gut, der war ja auch in der Platus-Ära noch da. Der war sogar bei Biermeier noch da, Thomas Höhne.
Ja, genau. Auf jeden Fall stilistisch doch deutlich anders als das, was fürs Kindertheater sonst so zu hören ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist dann schon so ein bisschen mehr punkige, mehr rockige Musik manchmal fürs Kindertheater.
Beim Sams zum Beispiel.
Mitsingen auch viel.
Genau, es ist ein bisschen punkiger. Und das ist jetzt eher so eine Stimmungsmusik, würde ich mal sagen, die sich jetzt rein musikalisch natürlich an Renaissance-Musik etwas orientiert. Also weil da hast du halt, wie man gehört hat, gerade eben so vier gleichberechtigte Stimmen, die so kontrapunktisch, sage ich jetzt mal, laufen und darüber Harmonien bilden. Das fand ich halt interessant und wollte mal so ein bisschen in die Renaissance reinschmecken und habe das dann so verquickt mit diesen dumpfen Trommeln, also so epische dumpfe Trommeln, aus dem Grund, weil wir auch die Sina im Stück haben. Den kleinen Sinushof und den großen Sinushof, und die haben ja immer so einen Aufmarsch mit großen Trommeln, und da wollte ich dieses Element, diese Klangfarbe da auch in der restlichen Musik noch irgendwie zitieren sozusagen, weil die Sieder und das Bürgertheaterensemble und die Schauspieler sind sozusagen die Live-Ebene in dem Stück, und diese Einspieler sind so, würde ich sagen, die übergeordnete Ebene, so klar, ich würde sagen fast klassisches Filmscoring. Ebene, über der halt die Emotionen transportiert werden sollen, die Ortswechsel. Und das ist gerade bei dem Stück sehr kompliziert, weil halt durch die Raffung vom Roman zum Stücktext sind natürlich viele Sachen, viele Aspekte auf der Strecke geblieben. Vieles kannst du nicht so ausformulieren. Es gibt viele schnelle Ortswechsel, viele Zeitsprünge und so. Und da habe ich gedacht, braucht es noch irgendwie so eine Ebene, dass man den Zuschauer in der Hand nimmt, dass es so eine Art musikalisches Gewebe gibt, wo der Zuhörer vielleicht auch assoziativ oder Zuschauer natürlich assoziativ sich die Handlung erschließen kann, sozusagen mithilfe der Musik. Und da wollte ich eigentlich auch noch leitmotivische Sachen einflechten, sozusagen, dass Anne Katharina, eine Hauptfigur, und die Ursula und alle, die dann das Schicksal ereilt, so ein kleines leitmotivisches Thema noch bekommen. Eigentlich habe bei der ersten Probe festgestellt, weil die Musik mit Live-Elementen losgeht, nämlich dem kleinen Siedershof, und wenn danach so ein Einspieler kommt, ist es irgendwie wie ein totaler Fremdkörper. Das heißt also, muss man jetzt diese erste Szene zum Beispiel schon mal mit den Siedern zu Ende erzählen. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Rest des Stücks, auf meine Musikkonzeption. Und jetzt haben wir glücklicherweise, wie ich finde, beim Proben noch so eine allegorische Figur, den Tod, eingeführt, der so ein Vorbote ist, der omnipräsent ist in dem Stück, der manchmal vielleicht auch Leute abholt und so. Und jetzt wollte ich das, glaube ich, diese Zeitsprünge und Ortswechsel über den Tod lösen. Also was wir jetzt gerade gehört haben, ist natürlich jetzt viel zu lang oder so, aber so ein Kondensat daraus wird wahrscheinlich so eine Art Todthema werden, was sich durchs Stück zieht und was dann so in verschiedene Betriebstemperaturen, also je nach Zuspitzung des Dramas oder Betriebstemperaturen der Figuren, dann auch nochmal eine andere Klangfarbe bekommt.
Kann man also sagen, dass Frau Schweikert, die ja ihr eigenes Buch da zum Theaterstück mit überarbeitet hat, dass sie sich dann mehr an so Filmvorstellungen orientiert hat, wenn du jetzt sagst, da gibt es die Szenen, da gibt es sozusagen den Cut.
Das glaube ich schon, ja. Es ist dann recht so filmschnittig angeordnet, sage ich jetzt mal. Und da haben wir natürlich so als Theatermacher so erstmal das Problem, was aber andererseits auch die Chance ist. Ich finde es immer schön, wenn man ein Problem hat. Also dann muss man eine Lösung suchen, die ist kreativ, liegt nicht auf der Hand, und dadurch ergeben sich halt spannende Sachen. Nur ist es halt so jetzt, dass also das ursprüngliche Musikkonzept von mir muss ich halt jetzt nochmal komplett überdenken, und ich bin bei den Proben halt auch immer dabei. Und dann will ich als nächsten Schritt versuchen, ob das mit dem Tod so funktioniert, ob man den Tod sozusagen als Ortswechsel, Zeit, Überbrücker irgendwie musikalisch, thematisch da etablieren können. Und wenn das nicht funktioniert, wird sich was anderes ergeben. Also manchmal fällt es einem dann erst beim Proben auf, wo man sieht, ah ja, da darf die Musik ja gar nicht sein, die muss hier sein, weil genau Folgendes passiert. Oder manchmal ist es dann vielleicht auch nur ein Sound, der übrig bleibt. Also manchmal ist dann weniger auch mehr. Das war jetzt natürlich schon sehr episch, was wir gerade gehört haben. Deswegen sage ich Auszüge daraus, vielleicht ist dann auch nur eine Stimme. Also ich überlege auch gerade, ob man es vielleicht nicht so macht, dass eine Stimme das erstmal ist und dann kommt dann immer eine dazu, dass dann sozusagen mit Zuspitzung des Falles irgendwie dann das Musikstück erst komplett wird oder so. Also gibt's noch tausende Ideen, die ich jetzt gerade erst beim Proben entwickle und ausprobieren kann.
Ja, das ist sehr spannend, dass man hier so einen Einblick in das Gehirn eines musikalischen Leiters eines Schauspielstücks kriegt. Also das war jetzt wirklich, das hätte man ja mitschreiben können, wie Gedankengänge bei Thomas Unruh dann so durchgehen. Ich finde diesen Gedanken mit der Filmmusik ganz spannend, weil ich lese den Roman von Ulrike Schweikert, probe parallel die Szenen, die ich zufällig vielleicht gerade gelesen habe am Abend auf der Szene. Und das finde ich, und lauf durch die Stadt Schwäbisch Hall und sehe dann Orte, über die ich auch gelesen habe. Ich finde diese Mischung aus Filmbildern, die einem in den Kopf kommen, phänomenal, dass man dann auf der Probe Sachen sieht und das dann auffüllt mit den Dingen, die man gelesen hat, oder man füllt die Orte auf. Also ich finde, da sind so drei ganz starke Ebenen, die so zusammenkommen. Und also so, Thomas muss es eben im musikalischen Sinne lösen, und ich entwickle da so ein Bild irgendwie für mich und meine Figur und einfach als Zuschauer natürlich auch der Proben und des Ablaufes.
Wie ist es denn jetzt, ab Stichwort Proben, wie ist es denn jetzt überhaupt abgelaufen? Also es gab jetzt eine Reihenfolge, zuerst mit den Laiendarstellern zu proben. Jetzt sind die Profis mit dazugekommen. Wie war es denn am Anfang?
Also am Anfang war es natürlich erst noch mal ein bisschen totales Antasten, ist klar, gell? Also warst du bei der ersten Probe eigentlich schon dabei?
100%ig.
Du warst bei der ersten Probe auch schon 100%ig dabei. Genau, also es war so, wenn ich mich richtig entsinne, Christoph hat angefangen und Nelly, und die haben erstmal so ein paar schauspielerische Übungen gemacht. Also so ganz einfache Sachen, geht mal mit folgender Haltung durch den Raum und jetzt stellt euch vor, dass Folgendes passiert, und dann haben sie mit ein bisschen Tierimprovisationen gearbeitet und so, dass die Leute halt auch erstmal locker werden, so ein klassisches Warm-up halt. Oder kannst du da nun auch nochmal vielleicht aus deiner Sicht dann berichten? Ich weiß nur, wo ich dann dazugekommen bin. Ich habe halt, ich hatte natürlich auch schon gleich einen Auftrag. Man muss natürlich suchen, wer ist geeignet für Gesang. Wir haben da zum Beispiel auf der Taufeier so einen Chor, der jetzt von Frauen getragen wird. Und in dem Zug erwähne ich auch noch ganz gerne ein zusätzliches Zuckerl aus dem Stück. Wir haben nämlich noch den Chor der Landfrauen mit dabei. Das sind dann nochmal 40 wahrscheinlich Sängerinnen. Und wenn man dann summa summarum zusammenzählt, sind wir dann wahrscheinlich irgendwann 200 Leute auf der Bühne. Der große Siedershof, der kleine Siedershof, das Bürgertheaterensemble, die Schauspieler und der Chor der Landfrauen. Genau, und da musste ich erstmal, also mit, wie gesagt, mit dem Bürgertheaterensemble so Stimmen auschecken. Da haben wir ganz einfache Lieder angesungen. Tod ist ein langer Schlaf, habe ich mal so als Kanon versucht, wie das ist mit Mehrstimmigkeit, ob sie Stimmen halten können. Und habe dann langsam mal so den Chor angetestet, und ich finde, beim Musikmachen oder beim gemeinsamen Singen, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, da geht es relativ schnell, dass man so eine Gemeinschaft gründet, weil man muss ja an einem Strang ziehen, muss aufeinander hören, muss seine Sensoren offen haben, und da hat man relativ schnell ein persönliches Verhältnis gefunden. Und was ich so schön fand, sie hatten alle Lust, das war gleich so eine Stimmung da, ja, wir wollen was, wir sind jetzt nicht nur einfach da, um zu schauen, ob wir euch da blamiert oder irgendwie sowas, sondern wir wollen alle was, ja? Wir wollen da mitmachen, wir sind interessiert dran, und das habe ich sofort gemerkt, und auf den Zug kann man halt super aufspringen. Dann das alles andere ergibt sich dann eigentlich ziemlich gut.
Vielleicht hören wir da, bevor wir weiter diskutieren zu dem Thema, gerade nochmal in so ein Lied rein.
Genau, da gibt es das Sauflied, was ein bisschen derber ist, mit einem lustigen lateinischen Text, den vielleicht der eine oder andere erkennen wird, von Karl Orff. Genau.
In Taberna sozusagen.
Ja, genau, Camino Burana. Ja. Genau, mal schauen, wer es kennt. Das Sauflied.
Zurück vom Sauflied, wieder zur Diskussion, zu den Proben. Wir haben jetzt gehört zum musikalischen Teil, und jetzt sozusagen ein Betroffener.
Ja, also ich wollte, was Thomas angedeutet hat, noch aus meiner Sicht sagen. Ich hatte ja keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und dann ging ich dahin und habe das, wie gesagt, gespürt als Oberempathiker, aber dann habe ich gemerkt, die Arbeit ist sehr konkret, sie ist sehr, sehr, sehr unmittelbar und es ist, gibt irgendwie gar keine Scheu zwischen den Leuten und man muss denken, da sind 30 Menschen, die heterogener nicht sein können. So verschiedenartige Leute, also in ganz Halt könnte man nicht verschiedenartigere finden und es ist gelungen durch ein paar so einfache Übungen, so einen gemeinsamen Klang und gemeinsames Team da zu erstellen, zu gestalten. Konstruieren mag ich nicht sagen, aber das so zu gestalten und das hat sich innerhalb recht kurzer Zeit, muss man sagen, 2, 3 beim vierten Mal, da war das irgendwie schon da, dass da ein alter Lehrer wie ich und Schülerin mit 14 und ein Rentner da und die Frau und junge Frau und so weiter. Und das hat mir wirklich auch wirklich Spaß gemacht. Und die Arbeit, die ist jetzt, wenn man das bedenkt, vielleicht 8 oder 10 Proben, ist eigentlich schon ziemlich gut. Und diese Kooperation mit den Profis, das funktioniert ganz hervorragend, muss ich sagen. Also wie gesagt, das ist spannend zu sehen. Natürlich, wenn man das Stück sieht, Roman habe ich damals auch gelesen, und dann das Stück sieht, in dieser Vielfalt und in dieser Stadtbezogenheit, dann bildet sich vielleicht am Ende das auch irgendwie so ab, dass da die Bürger dabei sind und die super Schauspieler und dann Amusi und dann auch die Sieder mit ihren wunderbaren Geräuschen. Also ich bin schon gespannt, was am Ende rauskommt, das muss ich schon sagen.
Ja, da sind wir alle gespannt, ja. Wie Bolle.
Ja. Vor allem, wie es wahrscheinlich dann im Ablauf funktionieren wird.
Wie es im Ablauf
funktioniert. Das ist für den Regisseur dann am spannendsten.
Da muss man alles funktioniert.
Ja, und wie ist denn jetzt das Zusammenkommen gewesen von Laiendarstellern und Profis?
Ja, wir hatten am 26. April mal ein Treffen, eine Leseprobe, zum ersten Mal gemeinsam Profischauspieler, Laien und ich bin extra aus Berlin angereist und es ist ja immer doch eine ziemlich große Fahrt und so, aber ich finde, das ist nicht schlecht, einfach mal so ein Anstoßtreffen, dass man so ein bisschen einmal guten Tag sagt und einmal so ein Gefühl von, aha, wir werden da gemeinsam was machen. Und was mir gleich aufgefallen ist, dass von allen Schauspielern, mit denen ich so geredet habe, alle waren eigentlich wahnsinnig neugierig und interessiert daran, dass das irgendwie gut klappt und auch, dass wir nicht getrennt sitzen, sondern dass wir versucht haben, das hat dann nicht geklappt, irgendwie wegen Platzmangel, aber dass wir uns mischen am Lesetisch und so. Aber diese positive Grundhaltung erstmal, die war auf jeden Fall bei uns allen da und das hat sich auch bestätigt, dass das überhaupt kein Thema ist. Jeder muss eben auf seiner Baustelle arbeiten, da hat jeder bestimmt eine andere Baustelle und dann muss man das zusammenkriegen.
Kannst du es bestätigen, Hans, was Gerald gesagt hat?
Ja, das war ja eigentlich der gleiche Spirit. Ich meine, wir sind ja hier auch die Verschiedenen und das ist dort im Plenum genauso, dass einfach eine Arbeitsatmosphäre herrscht und dass auch wenn was 2, 3 Mal wiederholt wird, da meckert keiner rum, sondern es wird einfach dann gemacht. Mhm. Und alle, die sich da gemeldet haben, ich hatte gedacht, da melden sich über 100. Als in der Zeitung stand im Januar und da waren da jetzt etwas über 30. Aber alle, die da sind, die sind natürlich auch sehr begeistert und begeisterungsfähig und bringen auch ihre Sache bei. Und jeder hat ja verborgene Talente, die er vielleicht da mal auch offenbaren kann. Und wie gesagt, für die Regie ist das natürlich schon eine Herausforderung. Aber ja, wie gesagt, ich wiederhole mich gern zum dritten Mal. Der Teamgeist, der ist einfach ganz prima. Und das ist das, was am Ende zählt.
Ach du lieber Gott. Dann kommen wir auch am Ende zur Diskussion in Tochter des Salzsieders an der Stelle und hören noch was musikalisch draus und zwar?
Genau, das Lament, das ist bewusst eine Purcell-Adaption, Henry Purcell. Und zwar aus der Oper Dido und Aeneas, weil ich mir dachte, dass die Dido irgendwie so gewisse Analogien zur Ursula aufweist. Also auch eine Frau, die sich den Konventionen unterwirft, aber dann natürlich durch die Liebe, die sie nicht leben darf, gegen die Konvention arbeitet und im Affekt arbeitet und über Leichen geht. Und das hat sich so irgendwie so aufgedrängt. Irgendwie das Thema habe ich mir gedacht, wieso komme ich drauf? Und wahrscheinlich wegen der Geschichte aus der Mythologie. Mhm. Und das würde wahrscheinlich, wie gesagt, es ist ja alles noch offen ein bisschen, der Tod singen mit einer, die im Stück wahrscheinlich dann auch das Seidechen singen wird. Also dann ein Duett, anders als bei Purcell war es ja eine Solo-Nummer. Ja. Das würden wir hier als Duett machen.
An der Stelle können wir schon mal rausgehen aus der Musik. Da wird es nämlich immer leise und leise und leise und leise. Und irgendwann hören wir dann gar nichts mehr.
Außer wir wollten es doch ganz bis zum Schluss hören.
Drumherum hier. Irgendwelche Beschallungen, die es da gibt. Ja, wir sind nach wie vor bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon Ralf Snoraba. Gäste sind jetzt nur noch. Hans Gräf hat sich verabschiedet, muss mit Hunden Gassi gehen. Gerald Michel und Thomas Unruh. Und wir haben zu Tochter Salzsieders jetzt eigentlich schon ziemlich ausführlich was gesagt. Jetzt, wenn wir zu viel sagen, interessiert es nachher keinen.
Genau, es muss auch spannend bleiben. Ne? Aber ich glaube, wir haben sie angestoßen, dass wir noch so einen schönen Arbeitsprozess sind. Denke ich mal, so ein bisschen Lust drauf gemacht, hoffentlich.
Und es gab schon letztes Jahr das Familienstück, wie es dann normalerweise heißt bei den Freilichtspielen, also das Kindertheaterstück. Eine Woche voller Samstage, so ist, glaube ich, der korrekte Titel.
Von Paul Maar,
genau. Eigentlich ein ziemlich bekanntes Stück und das trotzdem ziemlich viel Anklang gefunden hat. Hätte man sagen können, naja, so wie alle auch immer wieder, wie alle Kindertheaterstücke vom Besuch her, aber doch außergewöhnlich gut besucht gewesen letztes Jahr. Deshalb auch wieder aufgenommen. Was zeichnet denn diese Inszenierung aus, Thomas?
Also, vielleicht ein bisschen über den Christian, den Regisseur, gehen jetzt an der Stelle, der ein wahnsinniger Fan ist von dem Buch, weil er da so ein anarchisches Wesen hat, was einfach die Welt auf Teufel komm raus erkunden will. Mhm. Und diesen doch etwas spießig gewordenen Taschenbier völlig aufrüttelt und mal in eine Welt mitnimmt, wo man sich wieder was trauen kann. Ne? Das lässt natürlich viele Parallelen offen, deswegen ist es für Interessante, glaube ich, auch sehr interessant. Deswegen gehen viele Eltern auch gerne mit, weil da ein richtiger Spiegel vorgehalten wird, so was so auch ein bisschen die Neurosen des Erwachsenwerdens beschreibt und so. Zum einen ist das der Erfolg, zum anderen natürlich ist das Sams relativ nah am Kind dran. Ne? Es lebt seine kindlichen Triebe aus und deswegen fasziniert das, glaube ich, die Kinder so sehr. Und wie gesagt, Christian war so ein Fan von dem Buch und dann hat man halt diese Theaterfassung und die fand man dann erst ein bisschen, wie soll ich sagen, fantasielos oder ein bisschen zahm, ne? Vielleicht, weil da alles beschrieben war, was jeder Schauspieler macht, von jetzt guckt er über die Schulter und zwinkert zu. Und was das Schlimmste daran war, sie haben die schwierigen Sachen, was mir jetzt bei der Umsetzung Probleme bereiten könnte, weggelassen. Zum Beispiel, deswegen habe ich auch die Musik mitgebracht, die Erstellung der Knackwurstmaschine. Mhm. Wo halt Herr Taschenbier mal Hunger hat und sagt zusammen, ich hätte jetzt Hunger, ja, was mache ich denn, ich hätte jetzt gerne ein Würstchen. Ja, dann frag halt mich, ja, wie denn, mit einer Knackwurstmaschine oder was? Ja, da baue ich dir jetzt eine Knackwurstmaschine. Und das ist irgendwie so eine etwas... eigentlich sehr epische Nummer, das dauert bestimmt mit Aufbau, also das ist jetzt die Aufnahme, wir spielen es live noch länger als auf der Aufnahme, das dauert bestimmt 3 Minuten und man fragt sich doch als Zuschauer irgendwann, sagen wir mal, also es ist unmöglich, dieses Teil aufzubauen, es ist eine Wahnsinnskonstruktion, also das Sams läuft durchs gesamte Globe und baut hier hängt einen Schuh an ein Seil, was auf einer Leiter steht und dann muss zum rechten Zeitpunkt diese Leiter umfallen, damit der Schuh, der am Seil den Besen runterhaut, an der Schnur zieht, damit ein Ballon explodieren kann, um dann endlich die Knackwurst an einem Fallschirm runterkommen zu lassen. So, also recht komplexer Vorgang und da haben wir uns auch wirklich viel Zeit genommen für die Probe. Es war Christian ein Anliegen und er sagt halt immer, es ist Wahnsinn, es ist eigentlich viel zu lang, aber es ist nicht langweilig. Das war nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was macht man da für die Musik? Da muss man eigentlich irgendwas machen, was man gar nicht spielen kann. Und dementsprechend schräg ist es geworden. Also ich entsinne mich noch, der Ecki hat ein bisschen geschimpft, so, oh Gott, das kann man aber Korn und gar nicht spielen. Und die Miriam muss dann das Glockenspiel spielen. Ich habe mich ein bisschen aus der Affäre gezogen, ich darf nur die Percussion machen. Ich habe gedacht, macht ihr mal das Schwierige. Aber es ist ein bisschen sehr schräges Stück geworden, finde ich. Also was das so ein bisschen unterstützt, also dass die Musik auch irgendwas spielt, was eigentlich gar nicht geht. Und dann baut jemand was auf, was dann auch oftmals nicht funktioniert. Aber die Leute sind voll dabei. Es war dann irgendwie ist schön aufgegangen, war eine schöne Mischung.
Dann hören wir doch gleich am besten in die Musik rein. Ne? Ziemlich kurz eigentlich, die Musik jetzt.
Ja, aber man muss dazu sagen, das ist ja nur die Aufnahme, das ist die Skizze. Live war es dann ungefähr gefühlte 5-mal so lang.
Gefühlte 5-mal so lang.
Also wie lang ist es?
2 Minuten.
Ist der Track 2 Minuten?
Ja, so ein bisschen kürzer wie 2
Minuten. Also ich denke mal, unter 4 haben wir es eigentlich kaum geschafft. sagen wir so. Und das ist dann doch verblüffend, dass man da dran bleibt, oder? Du hast es ja gesehen.
Ja, ich habe es ja gesehen und ehrlich gesagt kam mir die Musik nicht lang vor im Stück oder so, sondern ich erinnere mich an einen Sams, was über 3 Etagen hoch und runter rennt und irgendwelche dubiosen Geschichten zusammenbaut. Und ganz am Schluss ist man dann ganz gespannt, wie es denn funktioniert. Mhm. Und ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, ob es 100% funktioniert hat. Aber nee, das war auch egal.
Das war auch egal. Also das war, manchmal hat es funktioniert. Also oftmals war dann der letzte Auslösemechanismus hat nicht mehr funktioniert. Das heißt also, der Ballon wurde dann durch den Seilzug an einen spitzen Gegenstand gedrückt und sollte aufplatzen. Da kamen dann sozusagen Papierschnipsel raus. Das war so das Zuckerl und ich meine, also die Wurst hat sie immer schon geschmissen. Die war nicht im Luftballon drin. Das haben wir natürlich mal probiert, aber das war nicht zu machen. Das war eh schon immer gefaked. Aber oftmals ging das halt dann nicht und dann ist er einfach hingegangen, hat es gemacht, puff, und hat die Wurst runtergeschmissen. Das war eigentlich war es so fast charmanter.
Ja, und
andererseits für uns war es natürlich super. Ey, heute hat es wieder mal funktioniert.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Sams in Berlin gesehen. Das, am Schlossparktheater habe ich das produziert, nicht selber gespielt da drin oder inszeniert. Aber produziert und da wurde diese Knackwurstmaschine eben tatsächlich auch weggelassen und ich muss sagen, was mir hier beim Sams gefallen hat, dass es extrem anarchisch war irgendwie. Es hatte viel mehr Rauheit und es war viel dreckiger so insgesamt, was ich für das Stück eigentlich super finde, weil dann so ein bisschen so dieses glatte, geschniegelte weggeht.
Das war vielleicht, wenn man das noch sagen könnte, auch fürs Musikkonzept so im Gespräch mit Christian und mir immer ganz wichtig, dass die Musik nicht so drüber gestülpt ist, so à la Musical, sondern also der Ecki und ich, wir sind ja so Erzählerfiguren auch in dem Stück, das sollte mitten Sams und uns entstehen. Also währenddessen. Sozusagen, das Sams macht uns an, hey, da haben wir 2 Instrumente, spiel mal einen Akkord, dann machen wir jetzt mal einen Song. Und so holperte sich die Musik erstmal so ein bisschen rein und hatte dann immer so einen rauen Anstrich. Also war nie auf Perfektion getrimmt und so. Mhm. Und das Sams hat auch frech und fröhlich, frisch von der Leber weggesungen, ohne dass wir jetzt großartig auf Intonation das kontrolliert hätten oder so. Das wäre der falsche Ansatz gewesen.
Ja. Und ihr habt beide ja auch mitgespielt. Ich erinnere mich noch, dass ihr 2 Schüler gespielt habt, so 2 freche Schüler.
Das wäre super Überleitung.
Das wäre nämlich ein super, also es war einfach eine super, super Einbindung der Musiker einfach, die dann eben auch tatsächlich Rollen spielen.
Und genau, das wäre das nächste gewesen, dass die Musiker nicht von außen, sondern die werden so sukzessive durch das Sams auch in das Stück mit reingezogen und werden dann zu handelnden Personen im Stück. Also nicht nur so Überfunktion Erzähler, sondern irgendwann sind wir dann direkt in der Situation gestanden und haben mit, das Sams hat uns sozusagen ein Stück mit reingezogen, könnte man sagen. Mit seinem einnehmenden Wesen. Mhm. Wie es den Taschenbier irgendwie zu einer Änderung irgendwie bewegt hat, hat es uns so mit reingezogen und genau. Und in dieser Schulsequenz, da gäbe es uns noch ein Lied, weiß nicht, ob du noch vom Sams ein spielen willst?
Ja,
oder wolltest nicht, du umschwenken? Ja. Den Gedichtrap. Das genau. War dann ein, das war auch so eine Sache, die eigentlich überhaupt nicht im Stück drin war. Mhm. Und da hat Christian immer gesagt, schade, das ist irgendwie ein schöner Text von Paul Maar. Könnte man da nicht einen Rap draus machen? Also das ist die Stelle, wo das Sams uns etwas abgestumpften durch G8 sozusagen am Rande des Nervenzusammenbruchs einfach mal die Augen ein bisschen öffnet und sagt, hey, sag mal, könnt ihr eigentlich reimen? Nö. Ja. Und das Sams kann es natürlich perfekt und dann haben wir irgendwie so eine Form dafür finden müssen. Wir haben immer eine lustige Exposition gefunden, wie das Lied so zustande kommt. Und dann daraus resultierend ist dann dieser Gedichts-Rap entstanden, der dann im Stück, man muss ja irgendwann mal die Schere ansetzen, dann nicht mehr ganz so episch daherkommt, aber das wäre jetzt die volle Geschichte gewesen.
Okay.
Ja, wir machen einfach den Dingster-Rap. Es war einmal ein Strauß, der stellt ein Dingster vors Haus. Ja, da kam dazu die Amma, die erschlug den Strauß mit dem Hammer. Erschlag den Strauß mit dem Hammer. Oberhammer, Amma. Erschlag den Strauß mit dem Hammer. Oberhammer, Amma, Amma, Oberhammer. Jetzt kam der Frosch an die Reihe. Oh yeah, der bestäubte das Dingster mit Kleie. Seine Söhne, drei bildschöne Quappen, umhüllten das Dingster mit Lappen. Hierauf versaute die Kuh das Dingster mit einem Schuh. Versau das Dingster mit dem Schuh. Was sagst du dazu? Versau das Dingster mit dem Schuh. Was sagst du dazu? Es konnten zwei unreife Schnecken nicht lassen, am Dingster zu lecken. Danach warf dann der Igel das Dingster in den Spiegel. Das Dingster blieb im Spiegel stecken und alle sahen voller Schrecken. Hier war ein Wunderwerk geschehen, denn im Spiegel war nun ein Azgnit zu sehen.
Azgnit? Hä?
Naja. Da sprachen die alten Raben gelehrt, im Spiegel wird alles seitenverkehrt. Darauf gingen alle aus dem Haus, die Kuh, der Stier, die Frosch, die Maus und schließlich die uralten Raben. Denn ein Azgnit will keiner mehr haben.
No, no, I don't want no Azgnit. Ich will auch kein Azgnit. Da mach ich nicht mehr mit. Ich will wieder mein Dingster. Seid ihr bei mir? Wollen wir alle unser Dingster? Oh, yeah, oh, mm, oh, yeah. Wir wollen alle wieder ein Dingster. Oh, yeah, oh, mm, oh. Wir wollen alle ein Dingster. Oh, yeah. Wir wollen alle ein Dingster. Dingster.
So, da haben wir also den Gedichtrap aus dem Sams jetzt noch gehabt. Tja, Thomas Unruh, ganz zum Schluss nochmal so ein kleiner Rückblick. Wir haben es ja ganz am Anfang schon mal angedeutet. Also jetzt bei Christoph Biermeier vorwiegend Kindertheater gemacht.
Ja gut, also mit Christoph habe ich dann...
Aber nicht, genau. nicht nur, ne, also Theaterspaziergang kann ich mich noch erinnern.
Genau,
nochmal. Und natürlich hier und da mitgespielt, viel Musik gemacht, zu Faust, zu Sommernachtstraum, zu ich weiß was nicht alles. Ja. Also... Und bei Achim Plato in den Anfängen sozusagen der Haller Karriere, wie ist es denn da so gewesen?
Ja, da war es noch ein wenig härter, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt Plato umschreiben würde mit einer Figur, müsste man eigentlich schon fast sagen Napoleon, mindestens. Also der war sehr, erstmals, ne, sehr jovial, rigoros. Es gab dann Dispositionen, da wurden eigentlich Leute zusammengeschrien. Vorwiegend die Assistenten, was ich erstmal war. Also man hat da so eine gewisse Härte mitgekriegt, was aber komplett anders war, wenn man ihn unterm Jahr getroffen hat. Das muss ich jetzt zur Verteidigung sagen. Also natürlich ein Stressfaktor, das kann man verstehen. Er hat es dann ja auch schon über 30 Jahre gemacht, seitdem ich das erste Mal, also wo ich das erste Mal hier war. Und war halt, wie gesagt, außerhalb der Spielzeit ganz rührselig, ganz nett. Und was mir auch zugute heißen muss, er war sehr treu seinen Leuten gegenüber und die Leute haben ihn interessiert. So, nur hat er sich halt manchmal oder vielleicht häufiger im Ton vergriffen und es hat auch die Haller Bevölkerung zu spüren gekriegt. Also je näher die Endproben rückten, umso spitzfindiger, dünnhäutiger wurde er halt. Also klar, dass man irgendwann mal austickert, wenn man auf der Treppe probt und am Rathaus packt dann einen Boschhammer aus und macht dann halt während der Probenzeit so eine halbe Stunde und du bist jetzt gerade an Inhalten, so an schwierigen Monologen oder so und denkst, ja, das kann man nicht, bitte, dann flippt man halt mal kurz aus. Aber wenn jetzt einer mit dem Fahrrad vorbeifährt und das Schloss klackert und der wird halt fast vom Rad runtergeschrien, dann ist es halt heftig. Und das zum Beispiel macht der Christoph ja gar nicht.
Ja, da hat er sich sozusagen mehr in Ruhe dann geübt.
Genau.
Sarkasmus angewendet.
Genau, und also jetzt so der eklatante Unterschied. Bei Plato hat man erstmal so im Offiziellen immer das Gefühl, man muss sich hier sauber unterordnen und dem darf man nicht auf Augenhöhe begegnen. Man ist ganz klar irgendwie Angestellter in der Hierarchie unten, Soldat oder so, bei Napoleon. Und bei Christoph war das ganz anders. Da war von Anfang an so ein direktes Gespräch möglich. Man hat sich angeguckt und wusste, aha, wir sind auf einer Augenhöhe. Persönlichkeit wird toleriert, interessiert sich auch sehr für die Menschen und ist auch total treu, muss ich jetzt mal sagen. Wir arbeiten da schon lang zusammen. Seit Anbeginn eigentlich seiner Karriere 2003, hier als Intendant.
Wie ist es denn so von den Stücken her? Was hat sich denn da für dich so, wenn du jetzt so draufblickst, was hat sich denn da so verändert?
Also das hat auf jeden Fall einen ganz neuen Anstrich gekriegt. Plato war schon etwas verstaubt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir haben da zum Beispiel Wilhelm Tell gemacht. Ich glaube, ich meine es jetzt auch gar nicht mal böse, aber er hat dann einfach, da war ich ein wenig entsetzt, so Konzeptionsprobe Wilhelm Tell, ich war Regieassistent und er packt aus das Regiebuch von vor 10 Jahren. Mit anderen Worten, er macht es genau so und auch schon die ganzen Bilder und Arrangements. Ist es Verstocktheit oder war er jetzt wirklich der Meinung, dass es nur so geht und dass es so genau richtig ist? Das weiß ich nicht. Ich war nur etwas entsetzt sozusagen, dass man da überhaupt keinen neuen Gedanken drin verschwenden will, auch in der Musik oder so. Es musste eigentlich alles das Gleiche sein wie von vor 10 Jahren. Das hat mich ein wenig geschockt. Und bei Christoph ist es viel mehr ausprobieren auch erstmal. Also, oder? Habe ich so das Gefühl. Also es gibt eine konkrete Idee, es gibt konkrete Bilder und dann kann man sich aneinander reiben, kann Sachen ausprobieren, kriegt auch Freiräume zugesprochen, ist nicht so verknöchert, ist halt, genau.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Christoph erstmal guckt, was auf der Treppe so entsteht und daraus seine Vorbereitung, die er gemacht hat, einfach dann damit nochmal füttert und dann auch Entscheidungen erst trifft. Also das ist nicht alles vorher festgelegt und so, jetzt wird es nur raufgebaut, sondern er lässt sich selber inspirieren von dem, was er auch auf der Bühne sieht, wo er merkt, oh, das funktioniert, das andere ist eigentlich gar nicht so spannend. Und das ist natürlich auch ein wackeliger Prozess manchmal, wo man so als Schauspieler denkt, wie denn nun? Aber es geht ja darum, dass es bis zur Premiere dann sich was entwickelt hat, was auch stimmig ist. Und das, habe ich das Gefühl, ist eben genau so der richtige Weg.
Das heißt, es ist mehr dann auf der Regisseur nicht mehr als der sozusagen alles genau weiß und alles genau vorgibt, sondern der mehr sozusagen die Teamarbeit dann zulässt, kann man vielleicht sagen, oder?
Absolut. Ja, vielleicht die richtigen Fragen konstatiert oder so, die richtigen Fragen in den Raum stellt, dann aber schon auch dann konkrete Anregungen gibt, in welche Richtung er das gerne ausprobieren will oder so. Geht auch gerne mal über das Körperliche eine geraume Zeit und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz.
Ja, aber auch den Choreografen, die Choreografin irgendwie arbeiten zu lassen und sich davon zu inspirieren.
Ich als Musiker habe jetzt auch mal Freiräume und so, darf man was anbieten. Und wie gesagt, bei der Salzsiederin werde ich auch noch einiges probieren müssen, dürfen. Das ist eigentlich, genau, so ist es halt, macht's mehr Spaß, weil man nicht von vornherein sozusagen ein fertiges Konzept hat, so das entsteht halt währenddessen. Könnte man natürlich sagen, manchmal ja gut, was ist besser oder so, hätten wir es konkreter gewusst, hätte man da vielleicht mehr machen können in die Richtung. Manchmal muss es dann halt auch schnell gehen oder so, aber das ist natürlich ein spannender Prozess und da lernt man auch wieder viel über Theater an sich und über das Stück.
Gut, ich bedanke mich fürs Kommen in diese Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon war Ralf Snoraber. Gäste waren
Thomas Unruh
und Gerald Michel.